Jan-Wilhelm Witte.
Hallo Jan.
Kirsten Mulach.
Hallo Kirsten.
Medienapostel. Der vertikale Podcast. Mit Jan-Wilhelm Witte und Kirsten Mulach.
Herzlich willkommen zu den Medienaposteln. Ein fröhliches Hallo. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Nein, heute nicht Jan, sondern hallo Lara.
Hallo Kirsten.
Bevor wir starten, noch einmal bitte den Hinweis an euch. Abonniert unseren Kanal, liked, subscribed und gerne auch kommentieren und abonnieren. Wir freuen uns für jede Unterstützung. Vielen lieben Dank. Lara, ich habe dich heute eingeladen aus einem aktuellen Thema, zu dem wir aber gleich später kommen. Zunächst möchte ich dich einfach erstmal vorstellen. Du bist Lara, 29 Jahre alt, Mutter von 3 Kindern und Doula. Was ist denn eine Doula?
Das werde ich tatsächlich sehr häufig gefragt. Als Doula begleite ich Frauen erster Linie rund um die Geburt, also sprich in der Schwangerschaft, auch während der Geburt und im Wochenbett.
Also du bist keine Hebamme. Was ist der Unterschied zu einer Hebamme?
Genau, die Hebamme deckt auch diesen gesamten medizinischen Bereich ab. Das tue ich nicht. Mir geht es überwiegend um die emotionale Begleitung der Frauen, dass ich mich um ihr Wohlbefinden kümmere und ich habe keinerlei medizinische Ausbildung.
Aber Doula muss man trotzdem lernen oder kann jeder sich einfach Doula nennen? Gibt es da eine Ausbildung dafür oder wie wird man Doula?
Im Prinzip ist es kein geschützter Beruf, also es kann sich jeder als Doula betiteln. Ich habe dazu eine Ausbildung gemacht, um einfach noch mehr Werkzeug dabei zu haben, um noch mehr Dinge zu lernen und Hilfsmittel zu haben, wie zum Beispiel die Reposo-Massage. Das ist eine Massagetechnik aus Mexiko, wo man die Frauen in einem Tuch massiert, was während der Geburt sehr angenehm sein kann. Solche Dinge habe ich dann in der Ausbildung gelernt. Im Prinzip ist es aber kein geschützter Beruf.
Ist das jetzt eine Neuentdeckung oder gab es Doula schon früher? Ist das ein älterer Beruf oder ein neu entdeckter Beruf oder eine ganz neue Erfindung?
Also wir wissen, dass Geburten schon immer von Frauen begleitet wurden. Irgendwann kamen die Ärzte dazu, aber früher war die Hebamme oft bei der Geburt anwesend, aber auch andere Frauen, die bereits Erfahrung haben, die vielleicht selbst schon Mütter waren, die einfach unterstützend den Frauen zur Seite gestanden haben. Und daher kommt auch so ein wenig die Idee. Doula bedeutet so viel wie Dienerin und in dem übertragenen Sinne Dienerin der Frau. Und daher kommt diese Idee, die Frauen zu unterstützen. Es ist ja leider heutzutage durch die Situation in den Krankenhäusern vor allem oft so, dass das Personal, die Hebammen vor Ort nicht mehr so viel Zeit haben, sich um jede einzelne Gebärende zu kümmern. Und viele Frauen sehen sich aber danach, mehr Unterstützung zu kriegen, mehr gesehen zu werden. Und leider ist es immer noch so, dass die Frauen teilweise allein in ihrem Kreißsaal liegen und die Wehen veratmen müssen und einfach nicht diese emotionale Unterstützung kriegen können, was jetzt nicht daran liegt, dass die Hebammen das nicht wollen, sondern halt einfach oft schlichtweg nicht können, weil ihnen einfach die Zeit dafür fehlt. Die müssen viele andere Aufgaben übernehmen, sie müssen Protokolle schreiben und auch die Verwaltung machen und haben oft bis zu 5 Frauen gleichzeitig, die sie betreuen. Und das ist halt auch nochmal ein Unterschied, ob, sag mal, der Partner bei der Geburt dabei ist, weil für den ist es auch oft das erste Mal oder er hat die Situation auch nicht oft erlebt und da kann auch mal eine Doula ganz anders unterstützen.
Und du arbeitest mit einer Hebammenpraxis zusammen oder arbeitest du auch losgelöst von Hebammen? Also kann man dich auch direkt buchen?
Ich arbeite losgelöst von den Hebammen. Ich bin nirgendwo angestellt, ich bin freiberuflich und deswegen kann man mich buchen. Sowohl für Hausgeburten als auch im Krankenhaus. Also ich begleite die Frauen auf ihrem Weg, egal für welchen sie sich dabei entscheiden, da bin ich wie ein weißes Blatt und genau.
Ohne Vorurteile und ohne
Vorurteile, also
Nun hat sich ja für dich aus diesem Doula-Beruf heraus noch etwas anderes entwickelt, also du unterstützt Frauen daraus noch in anderer Form. Welche ist das?
Ich habe gemerkt während meiner Begleitungen, dass den Frauen das schwer gefallen ist, nach der Begleitung, nach dem Wochenbett, wieder sich zu lösen, weil denen das total gut getan hat, einfach einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin zu haben, was diese Mütterthemen betrifft. Und mir war es irgendwann ein Anliegen, die Frauen wieder mehr zusammenzubringen, weil heutzutage jede Frau irgendwie bei sich zu Hause sitzt. Und ich glaube, jede Mutter kennt das, irgendwie auch teilweise einsam ist, weil man hat zwar die Kinder, aber es ist einfach nicht mehr so wie früher vielleicht, wo die Frauen sich noch mehr zusammengeschlossen haben. Das fehlt teilweise. Gleichzeitig haben wir aber alle die gleichen Sorgen, die gleichen Ängste und die gleichen Themen, die uns beschäftigen. Und mir war es dann irgendwann ein Anliegen, die Frauen wieder mehr zusammenzubringen, dass sie sich austauschen können und auch mal so ein bisschen Zeit für sich haben, wo sie über ja ihre Sorgen sprechen können. Und da kam mir dann die Idee, Frauenkreise zu machen.
Und da passiert dann was in den Frauenkreisen? Also das bietest du dann jetzt räumlich wo an?
Die Frauenkreise biete ich in einer Hebammenpraxis an. Das hat sich damals ergeben. Ich habe sehr guten Kontakt noch zu meiner eigenen Hebamme und habe das Angebot dankend angenommen, dass ich dort meine Frauenkreise abhalten kann.
Ich hinterlasse unten in der Description Box auch den Hinweis auf Laras Instagram-Account. Da könnt ihr euch über aktuelle Termine informieren, über Laras Arbeit informieren. Also schaut da gerne mal rein. Denn Lara, du bist heute aus einem aktuellen Anlass bei mir zu Gast und ich freue mich sehr, dass wir heute dieses Gespräch darüber führen können. Denn ich habe einen TikTok-Trend wahrgenommen, der mich doch ein bisschen aufhorchen ließ. Und zwar geht es darum, dass anscheinend ein Trend sich durchgesetzt hat, der da heißt, alleinerziehend aus Überzeugung. Also es scheint sich gerade so eine Tendenz breit zu machen bei Frauen, die quasi diese medizinischen Behandlungsfortschritte, sprich Frauen können später noch gebären, Frauen können noch später Kinder bekommen, können ihre Eizellen einfrieren lassen und so weiter und so fort, scheint jetzt einen Trend loszulösen, der da heißt, alleinerziehend aus Überzeugung. Bevor ich jetzt auf unsere beiden Ansichten und Perspektiven zu diesem Thema eingehe, würde ich erstmal generell so fragen, hast du von diesem Trend was mitbekommen? Zeigt sich der dir auch? Wie ist bei dir das, bei deiner Doula-Erfahrung? Sind das vorwiegend alles Paare, die sich bei dir melden? Oder sind da auch alleinerziehende Mütter dabei, die auch alleine diesen Weg für sich gehen wollen?
Tatsächlich habe ich von dem Trend noch nicht so viel mitbekommen. Ich muss aber auch ehrlicherweise sagen, dass ich keinen TikTok-Account habe. Ich habe es bei Instagram gesehen, dass hin und wieder das Thema ist, aber genau.
Und deine persönliche Erfahrung als Doula, waren das alles durchweg Paare oder waren da auch alleinerziehende Mütter dabei?
Bei den Doula-Begleitungen waren es überwiegend Paare, die ich begleitet habe. Ich hatte einen Fall von einer Frau, die sich dazu entschieden hat, sich künstlich befruchten zu lassen, aus einer Samenspende heraus. Also als Single-Mama, alleinstehend war, die sich dafür entschieden hat. Aber im Verhältnis waren es überwiegend Paare.
Mhm. Bevor ich jetzt noch weiter auf diese Thematik alleinerziehend eingehe, möchte ich ganz kurz erstmal an der Stelle was auflösen. Denn wir beide haben sehr wohl persönliche Erfahrungen damit, mit dem Thema alleinerziehend. Also ich bin selbst Tochter einer alleinerziehenden Mutter und war selbst alleinerziehende Mutter. Und du bist meine Tochter.
Genau.
So, das heißt, du warst das Kind einer alleinerziehenden Mutter und hast aber dann für dich selber einen ganz anderen Weg entschieden. Also du bist jetzt dreifache Mutter, verheiratet und lebst, sage ich jetzt mal, das, was man gemeinhin als das klassische Familienmodell bewertet. So, das heißt, ich habe mir gedacht, wir beide können ja vielleicht mal ganz persönlich aus unseren Erfahrungen berichten, wie das denn ist, dieser Trend des Alleinerziehens. Wie ist es jetzt für dich anders, diese Familienkonstellation? Was vermutest du, wie es für deine Kinder ist jetzt innerhalb dieser traditionellen Familienkonstellation? Auch gerne natürlich wollen wir darüber reden, was das für uns beide bedeutet hat, dass du einen ganz anderen Weg eingeschlagen hast als ich. Das ging ja auch zwischen uns beiden nicht ganz konfliktfrei. Und ich dachte, es hilft vielleicht einfach dem einen oder anderen, bei seiner eigenen Entscheidungsfindung, alleinerziehende Mutter aus Überzeugung, ist das ein gleichwertiges Familienkonzept oder ist einer anderen Option Vorrang zu geben? Ganz allgemein, wie hast du das für dich empfunden, Tochter einer Alleinerziehenden und ich muss dazu ja sagen, auch voll Berufstätigen, also ähnlich wie meine Mutter ist Opernsängerin, ich hatte eine eigene Agentur und war im TV-Bereich unterwegs, also das heißt, das waren auch durchaus Karriereberufe. Und wie war das für dich als Tochter einer alleinerziehenden Mutter mit einem Karriereberuf?
Ich fand es erstmal schwierig als jüngeres Kind. Auch einerseits diese langen Betreuungszeiten, also sprich erstmal im Kindergarten bis 17 Uhr, dann noch bei der Tagesmutter 2-3 Stunden, bis es dann nach Hause ging, wo ich dann quasi nur ins Bett gegangen bin und am nächsten Tag wieder zum Kindergarten gekommen bin. Das fand ich schon herausfordernd, auch dass der Vater nicht in der unmittelbaren Nähe war, sondern aufgewachsen bin ich in Hamburg. Mein Vater lebte in München, sprich ich konnte ihn einfach nur in den Ferien sehen, wo ich dann immer mit dem Flugzeug hingeflogen bin. Aber ich fand, das war auch mal schon sehr aufregend und irgendwie fehlte da so diese Vaterperson, weil es gab auch keinen Stiefvater. Also ich bin ja mit dir alleine aufgewachsen. Und wo ich älter wurde, wurde es tatsächlich einfacher. Also da habe ich dann nicht irgendwie mehr das Gefühl gehabt, dass da jetzt irgendwas fehlt. Also natürlich habe ich meinen Vater schon vermisst und das war jedes Mal wieder ein Abschied und das war nie einfach in dieser Besuchszeit. Aber als ich älter wurde, habe ich dann, ja, kam der Fokus ja automatisch mehr auf Freunde, auf Hobbys und da wurde das dann weniger wichtig mit der Zeit.
Also ich habe es ähnlich wahrgenommen. Also ich sag mal, ich war nicht freiwillig alleinerziehend, sondern das war halt aus der Trennungssituation heraus. Dein Vater ist dann nach München gegangen. So, das heißt, wir waren wirklich auf, in Anführungsstrichen, auf uns gestellt. Und für mich als alleinerziehende Mutter, also ich sag mal, ich habe einen halben Sozialstaat beschäftigt, damit du umsorgt warst, während ich arbeiten gehen konnte. Und das hatte auch noch das Problem, ich weiß nicht, ich bin nicht einmal aus dem Flieger gestiegen und hab das Handy angemacht und dann hatte ich deinen Kindergarten oder die Schule am anderen Ende, die dann gesagt haben, die Lara ist erkrankt, die müsste bitte abgeholt werden. Und dann stehst du in London, in München oder sonst wo und sagst, super, jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich das geregelt bekomme. Also ich habe gemerkt, ich habe ein sehr engmaschiges Korsett um dich herum gestrickt. Das war für dich nicht einfach. Für mich war es aber beruhigend, weil ich wusste, du bist immer betreut. Also du warst nicht eine Sekunde unbeaufsichtigt. Das war für mich damals extremst wichtig, dass ich wusste, da ist jemand um dich herum, der ein Auge auf dich hat. Du bist umsorgt, du bist versorgt. Muss man ja eher sagen, es war eher eine Versorgung als eine Umsorgung. Aber es hat mich damals beruhigt, damit ich überhaupt arbeiten gehen konnte. Aber ich sehe sehr wohl auch, dass das wusste, war mir auch schon damals bewusst, dass du einen enormen Beitrag leisten musstest. Also das heißt, du hast für unser Familienleben und auch für unser wirtschaftliches, uns ging es gut wirtschaftlich, aber das, da hast du einen enormen Beitrag leisten müssen und da wurde dir sehr viel abverlangt. Also ich habe das auch mitbekommen, dass bei Freunden, die nach Hause gegangen sind und dann in der Mittagszeit halt die Mutter zu Hause war und das Essen gekocht hast, da warst du erstmal bei der Tagesmutter. Und dann sind die anderen Tageskinder um 3 Uhr abgeholt worden, da hattest du nochmal 4 Stunden vor dir. Genau. Also das habe ich schon auch wahrgenommen, dass das echt extremst herausfordernd war.
Das stimmt. Vor allem die meisten Mütter haben, sag ich mal, bis 15 Uhr gearbeitet. Also es war selten, dass die anderen Kinder so lange betreut werden mussten wie ich. Ich war dann immer die, die als letztes abgeholt wurde und war dann noch mal ein paar Stunden alleine dort, was auch manchmal ein bisschen langweilig war, weil genau die Freunde halt schon vorher abgeholt wurden.
Ich habe das auch so wahrgenommen, dass wenn du dann zu Papa geflogen bist, das war immer wie eine andere Welt für dich einzutauchen. Also das heißt, wir hatten unser gemeinsames Leben in Hamburg und dann hattest du eine gemeinsame Phase mit Papa, aber diese beiden Welten waren auch nicht wirklich kompatibel.
Genau, also das ja, kann man nicht vergleichen. Das war wirklich nochmal in ein anderes Umfeld zu kommen. Das waren wie zwei zu Hause, auch wenn ich, sage ich mal, in dem einen öfter war als in dem anderen von der Zeit her, aber das war nicht vergleichbar. Also man musste sich auch mal umstellen. Ich brauchte auch mal so einen Tag, glaube ich, wenn ich vom Flughafen wiedergekommen bin, um wieder mich einzuleben. Andersrum, wenn ich dort in München angekommen bin. Also das muss ja war immer eine Umstellung.
Nun bin ich selbst allein erzogen worden. Sprich, meine Mutter ist Opernsängerin gewesen. Und im Gegensatz zu dir, also ich habe 4 Stiefväter gehabt. Also ich hatte sehr viel wechselnde Stiefväter. Und aus dieser Erfahrung heraus hatte ich dann für mich entschieden, das möchte ich meinem Kind nicht zumuten, wenn ich schon alleinerziehend bin. Sie soll zumindest ein stabiles Zuhause haben. Aber sehe sehr wohl, dass da einfach doch ein väterlicher Einfluss, ein männlicher Einfluss einfach gefehlt hat. Also beides zu sein, also sprich Mutter und Vater in Personalunion, war einfach nicht zu leisten. So, ich habe zwar das wirtschaftlich versorgt wie ein Mann, aber im Innenverhältnis fehlte da doch noch ein Konterpart. Also ich glaube, so ein anderer Pol fehlte einfach. Und in meiner Berufswelt. Das war auch sehr spannend. Es war so, dass ich halt auch viel auf Vorstandsebene gearbeitet habe, dadurch, dass ich eine eigene Agentur hatte. Und das Interessante war für mich, keiner wusste, dass ich ein Kind habe. Also das heißt, das war für die meisten Kollegen oder auch männlichen Geschäftspartner waren dann mehr als erstaunt, dass ich überhaupt ein Kind habe, weil es für mich als alleinerziehende Mutter auch extrem wichtig war, sonst hätte ich meine berufliche Karriere nicht vorantreiben können, dass niemand wusste, dass ich eine alleinerziehende Mutter bin, weil das mit so vielen Klischees behaftet war. Sprich, dann fällt sie dauernd aus, weil das Kind da ist, wie instabil ist denn das, kann man ihr diesen Auftrag überhaupt geben, kann sie das überhaupt schaffen. So, das heißt, ich habe das fast immer zurückgeschraubt, dass ich auch Mutter bin. Und das war auch so eine Zerrissenheit in mir immer zu sagen, es war für mich einfacher, diese zwei Welten auch zu trennen. Also ich weiß, wenn ich zur Arbeit gefahren bin und dich zum Kindergarten oder in die Schule gebracht habe, da bin ich wirklich in die Rolle der Geschäftsfrau, der arbeitenden Frau geschlüpft und auf dem Nachhauseweg bin ich wieder in die Rolle der Mutter geschlüpft. Also das war eigentlich auch absurd, diese zwei Welten immer so zu trennen voneinander. Und ich weiß, dass wenn du mich mal bei der Arbeit besucht hast, war das für mich total schräg, weil ich jetzt irgendwie gucken musste, wie ich diese zwei emotionalen Welten auch mit mir irgendwie vereinen kann. Also das war schon sehr abstrus auch so ein bisschen.
Als ich irgendwelche Ponys gekauft habe?
Ja, genau. Das stimmt. Das war dann auch herausfordernd. So, nun hast du ja dann für dich, als du mit deinen, du hast mittlerweile drei Kinder, beziehungsweise ich habe drei Enkelkinder, du hast drei Kinder. Und als du, ja, der Albtraum einer Mutter, sage ich mal, als du dein erstes Kind bekommen hast, warst du
22.
Genau. Im Studium, mitten im Studium, damals Biologie und Germanistik, hast das dann nach der Geburt des zweiten Kindes dich dafür entschieden zu sagen, ich möchte mit meinem Kind zu Hause bleiben. Mhm. Das hat bei uns erstmal zu Verwirrungen geführt, um es mal so zu sagen, weil es für mich natürlich sehr schwer war, nachzuvollziehen. Ich bin damit groß geworden, diesem feministischen Anspruch der Befreiung, der Selbstverwirklichung, der Selbstentwicklung und war natürlich der Auffassung, du musst ja für dich und dein Kind alleine sorgen können und war natürlich vor die Situation geworfen, sie macht jetzt komplett den U-Turn zurück in die 50er Jahre, Stichwort Kinderküche, Kirche. Und das war für unsere Beziehung auch erstmal sehr herausfordernd, bis ich dann das für mich mal verinnerlichen konnte und konnte sagen, okay, sie sieht da einfach für sich einen Weg, der für mich nicht ganz so nachvollziehbar war erst.
Und ich muss dazu sagen, ich habe das nicht geplant. Also es war keine bewusste Entscheidung und das hat sich einfach so ergeben.
Aber ich habe schon gemerkt, dass nach der Geburt deines ersten Kindes, da ist eine Veränderung mit dir passiert. Also die Geburt deines ersten Kindes habe ich schon so wahrgenommen, da ist was mit dir passiert. Also ich hatte das Gefühl, auf einmal du bist angekommen. Du hast eine Stabilität gefunden, so einen Halt gefunden. Also ich hatte das Gefühl, du hast so eine Perspektive für dich entwickelt, wo es für dich hingehen kann. Mhm. Und das habe ich vorher so nicht wahrgenommen, als du im Studium warst.
Das stimmt. Also aufgrund meiner eigenen Betreuungssituation habe ich festgestellt, dass es, ja, mir fiel es unglaublich schwer, mein Kind loszulassen. Er war ja auch fast 5 Jahre von mir zu Hause betreut und kam auch erst spät in den Kindergarten, wo ich glaube, dass da auch viele Themen von mir mit reingespielt haben, die mein Kind natürlich auch spürt. Und das war, glaube ich, eine Sache. Und die andere Sache war aber auch, dass ich, glaube ich, unbewusst irgendwo versucht habe, ja, meinem Kind diese Familie, diese Familienatmosphäre zu geben, die ich selbst nicht hatte. Mhm. Also ich glaube schon, dass da viel mit reingespielt hat.
Funktioniert es denn so jetzt für dich, dieses familiäre Leben? Also du hast mittlerweile drei Kinder. Bist verheiratet und lebst mit deinem Mann, die, wie man von außen betrachten würde, wie gesagt, eine traditionelle Familienstruktur?
Also es war tatsächlich am Anfang erstmal alles so ein Finden, weil ja, es gibt gesellschaftlich natürlich eine Meinung, wie das auszusehen hat. Also die Frau soll natürlich irgendwo die Kinder betreuen, gleichzeitig soll sie arbeiten, gleichzeitig soll sie sich selbst verwirklichen. Da sind ja sehr viele Forderungen, die so eine Gesellschaft stellt. Ich wurde nicht nur einmal gefragt, wann wird denn dein Kind in den Kindergarten? Also es fing schon an, wo mein ältester Sohn Emil 6 Monate alt war, dass ja ständig die Frage kam, wann wird er denn betreut und was machst du jetzt, wann gehst du wieder arbeiten, was machst du beruflich? Also das sind ja Fragen, die man ständig als Mama gestellt bekommt. Und natürlich auch von zu Hause. Eine Frau muss sich selbst verwirklichen. Man kann nicht nur zu Hause sein.
Das stimmt.
Ich weiß auch, wo du zu mir gesagt hattest, ich kenne keine Beziehung, wo es gut geht, wo der Mann der Hauptverdiener ist und die Frau muss auch selbstständig sein und unabhängig sein. Genau, und das sind natürlich so viele Punkte. Gleichzeitig wollte ich aber auch für mein Kind da sein. Ich wollte die Mutter sein, ja, die für ihr Kind da sein kann. Und das war natürlich schon viel auch im Kopf gerade, was ja, wo ich das erstmal sortieren musste. Und ich würde sagen, so richtig angekommen in der Mutterrolle bin ich tatsächlich erst mit dem dritten Kind. Erst da habe ich gesagt, so jetzt, ja, werde ich für meine Kinder voll und ganz da sein. Bei den anderen zwei Kindern war es am Anfang so, dass ich noch versucht habe, das Studium weiterzumachen. Ich habe noch eine Tierheilpraktika-Ausbildung gemacht und habe immer noch versucht, irgendwas zu machen, weil ich kann ja nicht nur zu Hause sein, ich kann nicht nur für die Kinder da sein, weil dann bin ich ja nichts oder das ist ja nichts wert. Das ist ja auch so ein Ding in der Gesellschaft, dass einfach diese ganze Care-Arbeit und das Muttersein einfach sehr wenig Anerkennung findet. Mhm. Und ja, das war schon ein innerlicher Kampf am Anfang. Und ich habe bis nach der zweiten Geburt habe ich mich zu der Doula-Ausbildung entschieden und hatte einfach Lust, Frauen und mit Müttern zusammen zu arbeiten. Und das ließ sich auch sehr gut vereinbaren mit dem Familienleben, wie wir es gelebt haben. Also natürlich, die Rufbereitschaften sind nicht immer ganz einfach, dass man so spontan guckt, wo man seine Kinder unterbringt. Aber mein Mann hat mich da immer unterstützt und genau, es hat ganz gut funktioniert. Und jetzt, das ja, war es nach dem dritten Kind das erste Mal, dass ich gesagt habe, so, ich bin jetzt zu Hause und ich nehme mir die Zeit und ich nehme mir ein Wochenbett und genau.
Das, also was ich halt von außen so wahrnehme, ich meine, man muss dazu sagen, wir wohnen hier auch auf demselben Grundstück, in einer großfamilienähnlichen Konstruktion, also mit deiner Oma, meiner Mutter. Ihr wohnt in einem Haus, wir wohnen in einem Haus. Also das heißt, ich bekomme schon so ein bisschen auch von deinem Alltag natürlich mit, dadurch, dass ich direkt nebenan wohne. Und ich stelle schon fest einen Unterschied. Du hast deinen Beruf aus deiner Leidenschaft heraus entwickelt. Also ich merke, du hast dir nicht einen Beruf gesucht, ich sag jetzt um des Geldes willen, weil es muss noch was Geld dazukommen, sondern du hast den eine, ja, wie eine Art von, eine Form von Berufung. Ich möchte diesen Begriff jetzt mal wirklich nutzen. Mhm. Eine Art von Berufung aus dem entwickelt, was es dir gegeben hat und was aus dir heraus sich entwickelt und gewachsen ist. Und das finde ich sehr spannend. Ich nehme dich da sehr locker und sehr befreit wahr. Du hast nicht den wirtschaftlichen Druck, den deine Arbeit dir geben muss, sondern es steht wirklich der Dienst an den Frauen im Vordergrund, die Freude an dem Miteinander mit den Frauen, der Austausch und das, was du für sie tun kannst und was du ihnen mitgeben kannst. Und das fand ich für mich als Außenstehende sehr spannend zu beobachten, dass das eine völlig neue Form von Berufsentfaltung und Berufsentwicklung ist.
Mhm. Ja, es ist bei uns tatsächlich so, dass mein Mann ist der Hauptverdiener in unserem Modell. Sprich, er ist zuständig für die Deckung der Fixkosten, Haus, Autos, was auch immer. Also das, was monatlich gedeckt werden muss. Und ich hatte einfach nicht den Druck, dass ich sagen muss, dass ich so und so viel Geld in unser System oder unsere Familie mit reinbringen muss, wodurch ja, ich einfach mit Freude da rangehen konnte und auch einfach keinen Druck hatte. Ich konnte einfach gucken, wie entwickelt sich das Ganze und ja.
Wie nimmst du das innerhalb deiner Altersgeneration wahr? Ich meine, du bist auf Instagram unterwegs und hast ja auch Kontakt sicherlich zu anderen Müttern, auch durch deinen Beruf und deine Arbeit. Ist dieses Traditionelle, was du lebst, wieder etwas, was im Kommen ist? Oder gibt es auch Situationen, wo das für andere Frauen nicht möglich ist, die auch vielleicht darunter leiden? Also wie nimmst du das für dich so ganz persönlich wahr?
Das ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Also ich komme durchaus mit, dass es auch Frauen gibt wie mich, die zu Hause bleiben bei den Kindern. Vor allem natürlich in den ersten Lebensjahr oder auch den ersten drei Lebensjahren. Viele orientieren sich auch nochmal neu in dieser Elternzeit. Das sehe ich jetzt auch viel, dass die sagen, also wie ich jetzt eine Doula werden oder andere Bereiche, die machen dann Trageberatung für Kinder oder Babymassagekurse oder auch ganz andere Sachen. Aber dass sie sich einfach nochmal beruflich neu orientieren und gucken, wie können sie das oder ihre Leidenschaft auch mit in ihren Beruf nehmen und das auch noch mit dem Familienleben vereinbaren. Gleichzeitig gibt es natürlich auch diesen Trend gerade mit Network Marketing, was ja auch viel von Frauen gemacht wird. Ich glaube, Frauen schauen schon viel darauf, wie sie dieses Familienleben einfach vereinbaren können mit ihrem Beruf. Ich meine, da gibt es natürlich auch diese klassischen Berufe für, oder das heißt klassische Frauenberufe, will ich gar nicht sagen, aber dieses, sie arbeiten bis mittags und übernehmen dann die Kinderbetreuung. Das gibt es natürlich auch viel. Und einige Frauen oder auch viele Frauen sagen auch, die genießen das, diese Auszeit zu haben, einmal nochmal in den Beruf zu gehen, mit Kollegen zu sprechen, nicht nur zu Hause zu sein und sich um den Haushalt zu kümmern. Ich kenne aber auch sehr viele Frauen, die haben gar nicht die Wahl. Also ich sag mal, dass man heutzutage zu Hause bleiben kann bei seinen Kindern, ist auch ein Luxus, weil ja viele sich das finanziell einfach nicht leisten können. Und die würden das wahrscheinlich gerne, oder ich habe viele gehört, die gesagt haben, die würden gerne zu Hause bleiben bei ihren Kindern, aber es ist einfach finanziell nicht möglich. Ich habe auch eine Bekannte, die musste 8 Wochen nach der Geburt wieder in ihren Beruf einsteigen und sagt, das Elterngeld reicht einfach nicht und muss jetzt auch ihr Baby dann mit zur Arbeit nehmen oder kann dann glücklicherweise auch im Homeoffice was machen. Das ist ja auch nochmal, ja, für manche Mütter eine Möglichkeit, aber es ist halt immer ein Spagat zwischen dem Beruf und dem Muttersein und auch dieses, ja, in diese Mutterrolle zu finden.
Was entgegnest du dann oder wie schätzt du das dann ein? Weil ich nehme das ja auch wahr, dass Frauen, junge Frauen, die dein Lebensmodell wieder wählen, durchaus jetzt nicht angefeindet, aber durchaus kritisch betrachtet werden.
Ja, dieses traditionelle Modell, also wie ich da am Anfang schon sagte, ist halt nicht sehr anerkannt. Also es ist gerade ja, sag ich mal, die Bewegung geht ja dahin, dass Frauen auch arbeiten. Und es wird ja auch genannt, ne, Emanzipation der Frau. Die Frau soll auch, wie der Mann, die ganzen Möglichkeiten an Berufschancen haben. Ich finde es auch gut, dass Frauen die Möglichkeit haben, und wir nicht mehr in der Zeit leben, wo es eine Frau verwehrt ist, zu studieren, was zu lernen, den Beruf ihrer Wünsche zu wählen. Gleichzeitig sehe ich aber auch einen enormen Druck, weil diese Frauen einfach so viele Rollen gleichzeitig abdecken müssen. Sie müssen oft sich um die Kinder kümmern und gleichzeitig aber ihrer Tätigkeit noch nachgehen, ihrer Erwerbstätigkeit. Und
also ich kann nur aus meiner Erfahrung heraus sagen, es ist ein Spagat, dem man nie gerecht wird und worunter immer das Kind leidet. Also alleinerziehende, vollberufstätige Mütter ist meine Erfahrung sowohl als Kind als auch als Mutter, die alleinerziehend war. Du wirst dem Kind nicht gerecht. Das ist einfach eine Illusion zu glauben, es stört nicht oder es passt oder es geht doch irgendwie. Es gab jetzt auch eine Studie, ich glaube im letzten Jahr kam die raus, von einer Universität in Belgien, die festgestellt haben, dass aber die Familienstruktur mit alleinerziehenden Müttern durchaus adäquat ist, also die Kinder leiden darunter nicht, wo ich einfach aus persönlicher Erfahrung sagen kann, das empfinde ich nicht so. Ich glaube auch, dass der Ursprung, dass es wirklich gut ist, dass ein Kind verschiedene Einflüsse hat, verschiedene Prägungen, sich auch mit verschiedenen Polen innerhalb einer Familie auseinandersetzen muss und nicht nur, ich sage jetzt mal, einen Reibungspartner hat. Also du hattest ja nur mich als Reibungspartner. Alle anderen waren ja eher betreuende Funktionen, aber keine in dem Ausmaß erzieherischen Funktionen. Also das war ja schon eher auf mir, auch die Organisation konnte man verteilen. Aber wirklich diese erzieherische Auseinandersetzung, dass der Wachstum, die Werteprägung und so weiter, das ist ja schon dann eher auf meinen Schultern gelegen. Und ich bin jemand, der natürlich, ich konnte studieren, ich konnte beruflich mich verwirklichen. Ich habe das nicht erlebt, dass ich diskriminiert oder als Quote wahrgenommen wurde, sondern ich war schon eine Frauengeneration, der beruflich alle Möglichkeiten offen standen. Aber diese Freiheit hat einen hohen Preis gekostet und diese Freiheit ist zu Lasten des familiären Umfelds gegangen. Und da frage ich mich schon, ob das nicht ein Freiheitsbegriff ist, den wir vielleicht nochmal anders denken müssen, auch den Feminismusbegriff nochmal anders denken müssen. Also, dass wir nicht jungen Frauen wie dir, und da fasse ich mir selber an die eigene Nase, vorwerfen, es ist ein Verrat an der feministischen Bewegung und der feministischen Entwicklung, sondern dass wir eigentlich feststellen, das ist ein Teil wieder zurück zur Natur.
Also, um nochmal auf die Alleinerziehende zu kommen, es ist, glaube ich, auch selten so, dass die Alleinerziehenden erstmal freiwillig alleinerziehend sind. Also natürlich gibt es das. Frauen sich dazu entscheiden, sei es eine Samenspende, wie auch immer, sie möchten eine Single-Mom sein. Aber ich glaube, oft ist es auch einfach die Trennung, dass es mit der Partnerschaft nicht mehr funktioniert hat. Oder ja, im traurigen Fall gibt es ja auch, dass ein Partner verstirbt. Aber ich glaube, die wenigsten entscheiden sich freiwillig dazu, alleinerziehend zu sein. Einfach auch, weil man ja auch sehen muss, alleinerziehend oder alleinerziehende Frauen müssen einfach, ja, beides in einem sein. Also sie müssen diesen Versorgerrolle abdecken, sie müssen die Mütterrolle abdecken. Und das ist ja natürlich einfach eine Doppelbelastung, die, glaube ich, keine alleinerziehende Frau abstreiten würde. Im Feminismus ist natürlich diese Unabhängigkeit ein großer Begriff. Also unabhängig sein von einem Mann, finanziell unabhängig sein, auf eigenen Beinen stehen. Ich kann es auch historisch gesehen verstehen, weil natürlich auch von männlicher Seite ja viel Missbrauch betrieben wurde, sag ich mal dahingehend. Es kann natürlich auch viele Chancen bieten, sag ich mal, in so einem Modell zu leben, was sehr klassisch ist, einfach dadurch, dass man die Rollen aufteilen kann. Was ja auch vieles gerade ein Begriff ist, ist natürlich diese Care-Arbeit. Also es rückt mehr in den Fokus, Mental Load, also auch diesen mentalen Aspekte an alles zu denken. Viele Familien, was ich beobachte, versuchen gerade in die Richtung dieses 50-50-Modell zu gehen. Sprich, beide Partner gehen arbeiten, beide Partner teilen sich die Care-Arbeit 50-50 auf. Ich habe allerdings noch keine Familie gesehen, wo ich sage, da läuft das richtig super mit diesem Modell. Also ich sehe schon, dass dann ja beide Teile großen Stress ausgesetzt sind, weil keiner wirklich eine Sache richtig machen kann. Also die machen dann halt alles hälftig und machen viel, aber ich beobachte halt immer schon, dass es für beide oder für die gesamte Familie sehr stressig ist.
Ich weiß auch nicht, ob dieses Aufzählen, also diese Strichliste, ich habe mich jetzt dreimal um die Kinder gekümmert, jetzt musst du dich dreimal um die Kinder kümmern. Jetzt war ich viermal, habe ich die Kinder ins Bett gebracht, jetzt musst du viermal die Kinder ins Bett bringen.
Ja, ich glaube, das funktioniert nicht.
Das ist ja kein Qualitätsmanagement, sondern das ist einfach ein quantitatives Auflisten und Aufzählen. Mhm. Und ob das so zielführend ist, stelle ich auch mal in Frage.
Genau, und es ist ja auch einfach jeder Mensch individuell. Also nur weil ich eine Sache als belastend empfinde, heißt das nicht, dass sie von meinem Partner auch belastend ist. Also das war bei uns aber auch so ein Learning in den letzten Jahren. Wir haben auch damals so angefangen zu sagen, ja, du machst zu wenig und mein Partner war aber schon total am Maximum. Und gleichzeitig ist einfach diese Belastungsgrenze komplett anders. Also es nicht heißen soll, dass da mal einer sich jetzt die Füße hochlegt und sagt so, ach, ich gucke mir jetzt irgendwie was im Fernsehen an, du kannst mal nebenbei die Wäsche machen. Das ist jetzt damit nicht gemeint. Aber
ja, dass man diese Familienrollen doch auch ein wenig an den Persönlichkeiten orientieren soll und nicht an Maßstäben, die man sich vielleicht im Kopf ausgedacht hat oder die von der Gesellschaft vorgegeben werden.
Genau. Und was ich auch gemerkt habe, ist, dass ich am Anfang immer dachte, ach, abends, ich habe ja gar nichts geschafft. Also ich war den ganzen Tag zu Hause und habe gekocht und Wäsche gemacht und mich um alles zu Hause gekümmert, aber eigentlich habe ich ja nichts geschafft. Und das ist, glaube ich, auch so ein Ding, was auch von der Gesellschaft kommt, dieses, ja, gibt es ja viele Vorurteile, was machen Frauen? Einen Kaffee trinken, sich mit anderen Müttern treffen und zu Hause mit den Kindern ein bisschen spielen, das ist ja nicht anstrengend. Aber ich glaube, jede Mutter, die zu Hause mit ihren Kindern ist, weiß, was das bedeutet. Also ich höre auch oft die Meinung, dass manche Leute sagen, ja, ich war arbeiten, das war fast entspannter, dann hatte ich nicht ganz dieses Geschrei von den Kindern um die Ohren, also das gibt's ja auch. Und ja, das wird einfach nicht wertgeschätzt. Und ich habe festgestellt, dass wenn, also natürlich auch von meinem eigenen Partner, einfach diese Wertschätzung kommt, dass sich das Ganze komplett anders anfühlt. Dieser kleine Aspekt einfach, dass es anders betrachtet wird, dass es auch als wertvoll empfunden wird. Ich meine, die Mütter ziehen ja quasi auch die nächste Generation groß. Mhm. Also ich finde, das ist keine unwichtige Aufgabe. Das ist ja quasi die Zukunft, die Kinder, die heute geboren werden.
Mhm.
Und das, finde ich, fehlt einfach komplett dafür, die Anerkennung oder ja, einfach dieses Wertschätzende.
Ja, weil dieses Muttersein durch die Antibabypille ja in der ursprünglichen feministischen Bewegung erstmal komplett blockiert wurde. Also da war es ja auch angesagt zu sagen, ich will gar keine Kinder. Oder
ja, das gibt es ja heutzutage auch noch, dass Frauen sich dazu entscheiden, dass sie keine Kinder möchten.
Was ja auch in Ordnung ist, aber ich denke halt, du hast auch was Wichtiges angesprochen im Verhältnis zu den, ich sag mal, 50er Jahren, wo dieses alte, traditionelle die Frau ist das Püppchen am Herd oder das Heimchen am Herd Bild, dass die Männer, und so nehme ich auch deinen Mann wahr, doch mit Wertschätzung schon auch sehen, was man da als Frau in der Kindererziehung leistet. Also das nehme ich schon so wahr. Und ich denke, dass das auch etwas ist, was sich geändert hat, dass die jungen Männer heute, selbst wenn sie das traditionelle Familienbild leben, nicht der Auffassung sind, ich bringe das Geld nach Hause und der Rest der Familie muss mir quasi die Füße küssen dafür, sondern dass klar ist, meine Aufgabe ist die wirtschaftliche Unterstützung der Familie, die soziale, emotionale, ich sag mal fürsorgliche, auch feminine Unterstützung ist Teil, den du abdeckst.
Genau, also davon möchte ich mich auch entfernen, zu sagen, wir leben jetzt wie vor 50 Jahren und die Frau ist nichts wert. Also ich glaube, so wird es nicht bei uns funktionieren, sondern diese gegenseitige Wertschätzung. Also mein Mann weiß, was ich zu Hause leiste, gleichzeitig weiß ich auch, was er für uns jeden Tag leistet. Also er steht auch jeden Tag auf, geht zur Arbeit, um ja unser Leben zu finanzieren, und das sehe ich genauso. Und auch wenn er jetzt nach Hause kommt, ist es selbstverständlich, dass er mit den Kindern spielt, dass er mit die Wäsche macht, dass er am Wochenende auch kocht. Also ist es nicht so, dass würde er jetzt arbeiten gehen und sagen, der Rest interessiert mich jetzt nicht mehr, sondern ich würde schon sagen, dass wir uns da eigentlich ganz gut gefunden haben, dass wir unsere Aufgaben aufgeteilt haben und jeder hat seine Aufgaben. Und ja.
Jetzt kommen wir langsam zum Schluss unseres Gespräches und da möchte ich nochmal auf den Eingang eingehen. Stichwort nochmal alleinerziehend. Etwas Positives daran, dass du ein Kind einer alleinerziehenden Mutter bist, war für mich immer, dass du extrem selbstständig und unabhängig warst. Und genau diese Selbstständigkeit und Unabhängigkeit sehe ich auch heute interessanterweise bei dir in diesem traditionellen Modell. Also ich nehme dich nicht als devot wahr oder als unscheinbar oder als wenig selbstbewusst, sondern du hast im Grunde genommen das, wo du als Kind eben nicht diese Überbehütung hattest, konnte keine Helikoptermutter sein. Du musstest sehr früh lernen, mit deinen Gefühlen zurechtzukommen, mit deinen Situationen zurechtzukommen. Du musstest gucken, dass du dir einen Weg dadurch arbeitest, der dich über Wasser hält, der dich auch gesund bleiben lässt, auch mental gesund bleiben lässt. Und ich glaube, dass dir das sehr, sehr gut gelungen ist. Und ich behaupte mal, dass einiges auch aus den Erfahrungen vielleicht doch irgendwie ein Stück auch ein Vorteil ist, in der Art, wie du heute dein Leben gestaltest. Mhm. Wenn du jetzt deine Kinder dir anschaust, finde ich, sie sind ja schon sehr behütet.
Das stimmt.
Und eine Form von Behütung, die du so nicht erfahren hast.
Ja.
Würdest du jetzt so abschließend sagen, Kinder sind jetzt so aufgewachsen oder deine Kinder wachsen jetzt so auf, wie du es dir für dich gewünscht hättest?
Die Frage habe ich mir noch nicht so oft gestellt, aber ich denke, dass es automatisch irgendwie so ist, dass man halt die Sachen, die man selbst nicht hatte, versucht, seinen Kindern zu geben. Wahrscheinlich werden meine Kinder auch irgendwann sagen, oh, das hätte ich vielleicht anders gemacht. Das mache ich bei meinen Kindern wiederum anders. Das ist ja, denke ich, ja irgendwo ein Stück weit normal. Aber ich denke auch schon oft, also ich hätte es gerne so gehabt wie meine Kinder. Und auch wenn ich mit meinem Mann darüber spreche, er sagt auch oft, du, ich kenne das gar nicht, dass sie nach Hause kommen, da ist keiner. Seine Mutter war immer da. Das kannte ich so zum Beispiel auch nicht. Mhm. Also natürlich die Tagesmutter war da, aber ja, so zu Hause bei uns, als ich dann noch älter war, da hat keiner gewartet, ne? Das ist dann auch nochmal ein Unterschied. Und um nochmal was zu dem Alleinerziehen zu sagen, ich finde es einerseits gut, dass Frauen die Möglichkeit haben zu sagen, sie bekommen auch ohne Partner ein Kind und können sich diesen Wunsch erfüllen. Also gehört ja wohl irgendwie auch zu unserer Zeit dazu, aber so zu sagen, es ist gleichwertig wie ein traditionelles Familienmodell, ja, finde ich schwierig.
Sehe ich auch so.
Also nicht, dass ich das andere abwerten möchte, auf keinen Fall, aber zu sagen, es ist egal, ob es Mutter und Vater da sind, das würde ich jetzt nicht behaupten.
Unterstreiche ich und unterstütze ich auch, zumal ich auch noch abschließend eine Zahl in den Raum werfen möchte. Das Statistische Bundesamt hat eine Zahl veröffentlicht, dass mit 41% alleinerziehende Haushalte in Deutschland die größte Gruppe sind, die armutsgefährdet ist. Also das heißt, ist für mich auch ein Beleg dafür, es ist schwierig, die wirtschaftliche Versorgung und gleichzeitig die familiäre Versorgung in einer Personalunion zu bewerkstelligen. Und natürlich kann man ein soziales Umfeld sich aufbauen. Ich sage ja, ich habe den Begriff geprägt, ich habe einen halben Sozialstaat gehabt. Von Nachbarn, Freunden, Tagesmüttern und wie auch immer, um das zu organisieren. Aber hätte ich das als freiwilliges Konzept gewählt? Nein, das war schon aus der Situation heraus. Und dieser Spagat ist für beide Seiten unglaublich herausfordernd. Und natürlich kann man sagen, es ist gut gegangen. Aber ich finde, es ist gut gegangen, kann kein Maßstab sein für eine Kindererziehung. Und da finde ich auch, ich möchte ein bisschen davor warnen, diesen Trend, alleinerziehende Mütter aus Überzeugung zu verherrlichen. Weil dazu steckt einfach aus meiner Sicht zu viel dahinter. Und der Preis, den bezahlen die Kinder. Das ist meine persönliche Erfahrung und auch meine persönliche Meinung. In dem Sinne, Lara, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch, dass du auch so offen über deine Erfahrungen, auch in unserem Zusammenleben, in deinem Erwachsenwerden, in deinem Aufwachsen, in einem Haushalt einer alleinerziehenden Mutter so offen gesprochen hast. Für alle, die sich noch dafür interessieren, was Lara als Doula macht und Frauenkreise, wie gesagt, nochmal der Hinweis, ich packe deine Instagram-Seite in die Description-Box unten. Schaut einfach mal vorbei und informiert euch gerne. Ich danke dir für das Gespräch und vielleicht hören wir uns mal wieder zu einem anderen Frauenthema. Ich fand es sehr spannend. Vielen, vielen lieben Dank und eine schöne Zeit da draußen.
Danke, ciao. Tschüss, tschüss.
Das war Medienapostel, der vertikale Podcast mit Jan-Wilhelm Witte und Kirsten Mulach. Du willst keine neue Folge verpassen? Dann abonniere uns jetzt. Bis zum nächsten Mal. Stay on the Rock.